Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Lilian Gerke-Vetterkind, heute bei mir im Podcast. Sie ist Beraterin für Diversity und Unternehmenskultur und Trainerin für Female Leadership und Empowerment. Herzlich willkommen, liebe Lilian.
Hallo, liebe Simona, ich freue mich ganz arg, dass ich heute hier sein darf.
Und ich freue mich total, mit dir heute dieses Gespräch zu führen, denn du stehst für so viele inspirierende und großartige Dinge, von denen wir definitiv mehr haben dürfen in der Gesellschaft und die sich definitiv noch weiter und mehr entwickeln dürfen. Insbesondere Diversity. Lass uns doch mal anfangen, über Diversity zu sprechen. Wo siehst du da, ich sag mal, den größten Handlungsbedarf in den Unternehmen? Weil alle sprechen drüber. Wie sieht's wirklich aus?
Ich glaube, es sieht nicht so divers aus, wie wir uns das immer vorstellen in den ja, vielleicht etwas konservativ und bekannten älteren Unternehmen, die es schon lange gibt. Ich glaube, den Familienunternehmen müssen wir nochmal separat drauf schauen. Der größte Handlungsbedarf aus meiner Sicht ist schon das Thema Gender, also Geschlecht, ne, weil einfach die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sieht sich als oder liest, sieht und schreibt sich als weiblich, die andere Hälfte als männlich so ungefähr. Und das ist einfach schon mal die größte Gruppe. Männer und Frauen, die es in Deutschland gibt. Und wir wissen ja auch mit Blick auf die aktuellen Zahlen, die wir immer von der Allbright-Stiftung oder auch von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte so präsentiert, dass gerade was Frauen in Führungspositionen angeht, in Deutschland schon ein gewisser Nachholbedarf besteht, dass wir da so von der Parität, also von der hälftigen Besetzung schon noch ziemlich weit entfernt sind. Deshalb, da liegt auch mein Schwerpunkt auf dem Thema Gender Diversity. Ich denke, da ist erstmal der größte Hebel. Aber es gibt natürlich noch viele andere Diversity-Dimensionen, auf die wir auch gucken sollten, zum Beispiel auch die ethnische Herkunft. Und wir sind ein Land in Deutschland, wir haben sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich glaube, jede Person, wenn ich die Charta der Vielfalt richtig interpretiere, das ist ja ein großer gemeinnütziger Verein, der sich da auch sehr mit beschäftigt, mit dem Thema Diversity, dann hat jede vierte Person auch einen anderen kulturellen Hintergrund oder eine andere Herkunftsfamilie, die eben vielleicht nicht klassisch in Deutschland beheimatet ist. Das ist auch ein großes, die soziale Herkunft, ein Thema, ne? Bildung, Ausbildung, der Status, wo kommt man her? Mhm. Das sind auch solche Themen, über die wir diskutieren. Und ich glaube, vermehrt auch immer mehr das Alter. Wir sprechen ja so oft über die verschiedenen Generationen, ja, die Babyboomer, die so langsam in Rente gehen, die eine große Lücke hinterlassen, weil die junge Generation nicht mehr so anzahlreich ist. Und die auch wieder ein ganz anderes Bild von Arbeit haben, die sogenannte Gen Z. Da wird auch sehr viel diskutiert. Ja, ich denke, es sind so die großen Schwerpunkte bei Diversität.
Warum tun sich deiner Meinung nach Unternehmen so schwer, das zu ändern? Sich auf ein komplett neues Mitarbeiterbild oder eine neue Mitarbeitervielfalt einzulassen?
Naja, bisher lief es ja ganz gut. Also wir kommen ja aus einer richtig starken, wirtschaftlich starken Zeit. Wir sind ja in Deutschland europaweit, weltweit auch weiter gewesen. Wir waren immer das Land der Entwickler, der Ingenieurinnen und Ingenieure. Und es lief gut und die Arbeitswelt war tatsächlich da einfach männlich geprägt. Ja, da kommen wir her. In der Vergangenheit gab es ja noch weniger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Und zum einen lief es ja gut, das ist vielleicht das eine, warum sollen wir an einem bestehenden System, was ja bis gut lang gut lief. Und zum anderen ist es auch ein Thema für die Männer, ne? So ein gewisses Machtabgabethema. Jetzt drücken die Frauen nach, jetzt drücken vielleicht Menschen mit anderen ethnischen Wurzeln nach und sagen, wir gehören hier auch dazu, wir sind auch ein Abbild der Gesellschaft, wir wollen auch an den Entscheidungstischen sitzen, wir möchten die Teilhabe erleben und das ist ein Thema von einer Verschiebung von Macht aus meiner Sicht. Und die Abgabe von Privilegien, die man vielleicht selbstverständlich hatte, weil ich glaube, für einen Mann ist es einfach einfacher gewesen, Führungspositionen zu erreichen, wie für eine Frau, Kraft des Geschlechts.
Ja, spannend. Und das in Zeiten, wo sich alles ändert, ne? In Zeiten von Führungskräftemangel, von auch der Schwierigkeit, Nachwuchs, Talente zu rekrutieren, müsste das ja eigentlich, okay, Hauptsache es geht einfach weiter, ne? Aber
Ja,
das, ne,
ja.
dass dann diese Machtgesch- und Privilegiengeschichten da so reinspielen, ist, ich sag mal, für mich als jemand, der so ein Growth Mindset auf jeden Fall hat und das ja auch trainiert. Also ist immer wieder erstaunlich, ne? Wie verkrustet, ich meine, wie sehr muss etwas an die Wand gehen, bevor Menschen dann sagen, okay, wir ändern was, ne?
Ja, manchmal muss es wirklich schmerzen und es tut mir auch total leid, dass es jetzt schon wieder so schmerzen muss, dass Veränderungen schmerzhaft sind, weil hier geht es ja eigentlich um Gleichberechtigung, um Menschenrechte. Und ich finde, wenn wir über das sprechen, dann sollten wir nicht diskutieren, erlauben wir es Frauen am Tisch mitzuentscheiden. Ja, steht für mich außer Frage. Ich glaube auch für viele, die man fragen wird, auch für Männer, die würden sagen, na klar, wenn es dann aber in die Umsetzung geht. Also wir unterscheiden ja zwischen Diversity und Inclusion. Inclusion ist ja dann auch tatsächlich, jetzt nehme ich die Leute rein, jetzt lebe ich auch Teilnahme. Ne? Jetzt nehme ich nicht nur wahr, dass es viele verschiedene Menschen gibt und bin dafür, weil dafür sind, glaube ich, viele. Aber wenn es wirklich ums Machen und Tun geht, also um Inclusion, dann wird es schwieriger um die
Damit.
tatsächliche Tat.
Ja, und wenn du in Unternehmen gehst oder wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, okay, dann sind vielleicht alle euphorisch, ne? Was geschieht dann? Also die Leute buchen dich oder beauftragen dich und was siehst du dann? Also, ne? Was geschieht in den Workshops oder in der Beratung und was kommt nachher raus? Oder wo siehst du da irgendwie vielleicht noch Dinge, wo man nachhaken kann?
Also ich versuche immer die Klammer zu setzen. Einerseits, indem ich mit dem Management darüber rede, die kommen dann und sagen, wir haben da den Bedarf, wir möchten jetzt eigentlich endlich was tun für mehr Frauen in Führung. Und dann sind da auch die Frauen oft in Frauennetzwerken vereinigt schon. Es gibt ja viele Frauennetzwerke in Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne da auch mitmischen, aber wir brauchen andere Strukturen. Das Management merkt manchmal gar nicht, dass es andere Strukturen braucht und eine andere Kultur. Die fragen dann immer, ja, aber wir wollen ja Frauen und wir wollen es ja auch, aber irgendwie wollen die nicht oder wir finden keine. Und dann versuche ich erstmal mit denen über ihre Glaubenssätze, über Führung zu sprechen und auch über welche Kompetenzen sie Frauen eigentlich zuweisen. Weil ganz oft sind das die Blockaden im Kopf, also die Stereotype, die unbewussten Vorurteile, dass das Management dann zum Beispiel, wenn es um Kompetenzen geht, irgendwie unsicher dann plötzlich werden, ob eine Frau denn auch die Kompetenz hat zu führen. Also wegen diesen klassischen Attributen, durchsetzungsstark und verhandlungssicher und so, das weiß man eher Männern zu. Und wenn eine Frau daherkommt, die vielleicht jetzt nicht so dominant auftritt, na, dann ist man plötzlich unsicher, ob die führen kann. So, mit Mann meine ich dann das Management. Dann geht es weiter. Dann frage ich, okay, jetzt habt ihr da eine tolle Frau. Die sagt aber, sie würde das gerne in Teilzeit machen. Was weiß ich, 4 Tage statt 5 Tage. Dann, ja, nee, also führen in Teilzeit, das ist aber, da kratzt man ja dann an der eigenen Vorstellung. Führen kann man nur, wenn man das rund um die Uhr macht. Ne? Und dann kommt eine Frau und sagt, ich würde das aber gerne in 4 Tagen machen. Und
Wobei
damit
ich
ist
schon fast finde, dass 4 Tage ja gar nicht Teilzeit ist, ne?
das
Also
ist ja schon
Teilzeit hört
fast
sich so an, so
Vollzeit, ja.
15 Stunden oder ne,
Ja,
irgendwie, ne? Das ist ja
genau.
schon, ne? Naja,
Aber
okay.
normalerweise, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich erlebe jetzt keine Frau, die sagt, ich will nur an 2 Tagen in der Woche führen. Also wenn, dann geht es meistens ja schon 70, 80%.
Ja,
Also
genau.
es ist ein Tag
Ja.
oder zwei halbe Tage, je nachdem, wie man sich's einteilt, ja.
Ja.
Und aber damit fühlen die Männer, die ja immer meinen, oder nicht, ich sag immer, damit meine ich nicht alle, aber es ist so erkennbar, ja, man muss da immer anwesend sein und am besten noch Samstag, Sonntag aufs Handy gucken, könnte eine wichtige Mail kommen. Fühlen die sich irgendwie vom Schlips getreten, das führen ja vielleicht auch in 4 Tagen ging, ne? Dann fällt ja so ein Konstrukt in sich zusammen. Und dann plötzlich sagen die, nee, das geht nicht. Eine Führungskraft muss immer da sein. Dann reden wir erstmal drüber, ja, warum denn? Jetzt wollt ihr doch die Mitarbeitenden alle empowern und die sollen doch alle eigenständig arbeiten. Dann muss doch die Führungskraft gar nicht die Betreuung spielen von morgens bis abends. Und es sind dann oft so diese eigenen Glaubenssätze und diese eigenen Hypothesen, die man erstmal im Management hinterfragt.
Ja.
Und dann kommen die Frauen und sagen, wir wollen jetzt eben diese anderen Strukturen mit diesen 4 Tage Wochen oder was auch immer. Und dann trifft es so aufeinander. Und dann bin ich da irgendwie so dazwischen und versuche, die einen zu ermutigen. Die Frauen, macht weiter vor danach. Ja. Mhm. Kümmert euch, verbündet euch auch, weil eine alleine ist schwierig. Ihr werdet es alleine nicht schaffen. Ihr braucht mindestens diese Critical Mass von 30%, damit ihr die Dinge in Bewegung bringt. Und bei dem männlich geprägten Management versuche ich halt über Hypothesen und Glaubenssätze und warum soll es denn nicht gehen? Oder ein Top-Sharing, warum sollen das nicht 2 machen?
Absolut, ja.
Ja, auch manchmal die Angst, ja, wenn es 2 machen, werden die sich nicht einig sein. Das ist für mich kompliziert, wen soll ich dann ansprechen? Und so, das sind ja lauter solche Bedenken, die kann man aus dem Weg räumen, wenn man erstmal drüber spricht.
Ja, und es gibt inzwischen ja auch einige sehr, sehr gute Beispiele aus der Praxis, wo das sehr gut gelingt, wo all diese Bedenken oder Vorurteile sich ja in Luft auflösen, die ja gar nicht eingetreten sind. Ja.
Und weißt du, Simona, ich glaube, wenn es auch mal nicht klappt, wenn man das mal mit einmal versucht, mit Teilzeitführung, und dann klappt es halt mal nicht, dann darf man auch nicht gleich sagen, habe ich ja gleich gewusst, dass es nicht klappt, sondern dann sagt man, okay, warum hat es nicht geklappt? Vielleicht gibt es einen Grund, dann können wir drauf lernen und dann probieren wir es nochmal und machen es besser. Aber wenn ich natürlich will, wenn ich das verhindern will, dann finde ich 1000 Gründe.
Ja. Ganz
aber
genau.
Dann muss mir halt auch bewusst sein, dass ich damit dann die motivierten und ambitionierten Frauen, die es natürlich gibt, das weiß ich ja von meiner Studie, da waren ja die wenigsten dabei, die sagen, sie wollen gar nicht führen, die würde man halt dann einfach verschrecken und vielleicht auch aus dem Unternehmen raustreiben, wenn man denen die Sachen nicht ermöglicht.
Ja.
Und ich finde es auch erschreckend. Es gibt ja eine Studie, ich glaube, von der Boston Consulting Group, die haben verschiedene Führungskräfte oder Nachwuchstalente befragt, ob sie Lust auf Führung haben. Das waren Frauen und Männer. Und von dieser Gruppe, die sie befragt haben, waren relativ viele anzahlmäßig, haben nur 14% aktuell Lust, eine Führungsposition einzunehmen. 14%. Das finde ich total wenig. Das sind Männer und Frauen, die haben alle keine Lust mehr auf einen Führungsjob. Das ist doch schlimm.
Ja, die Jüngeren, ja. Ich habe diese Studie auch gelesen. Es ist erschreckend, wirklich, ja. Aber gehen wir mal auf deine Studie ein, denn du hast ja eine ganz spannende Studie. Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen herausgebracht. Was hast du da rausgefunden? Was haben dir die Frauen da erzählt?
Ja, also diese Studie, die ist jetzt ungefähr so 1,5 Jahre alt. Und ich bin hingegangen und habe ehrlich selbst auf mein Leben zurückgeguckt haben, wie ist es bei mir denn eigentlich gelaufen mit Führung und mit den Ambitionen? Und ich muss sagen, ich habe sehr oft eine Glasdecke auch verspürt, weil ich oft in den Auswahlverfahren für Führungspositionen weit kam. Und die häufigste Antwort, die ich dann bekam, ist, ja, wir hätten sie total gern genommen. Wir haben die Stelle jetzt mit einem Mann besetzt, aber sie waren die Nummer 2. Und das habe ich mehrfach gehört und das hat mich natürlich entsprechend frustriert. Und dann in der Corona-Zeit war so eine Zeit der Reflexion und ich habe dann gedacht, sag mal, du hast nie mit anderen ambitionierten Frauen über dieses Thema geredet. Wie ist das denn denen ergangen? Haben die sowas auch erlebt? In welcher Häufigkeit? Oder wollen die gar nicht führen? Und dann bin ich hin und habe einfach so aus meinem LinkedIn-Netzwerk Frauen, die ich so mittelgut kannte, also es waren keine Freundinnen, ganz bewusst nicht, angefragt, ob sie Lust haben an meiner Studie. Und ich habe irgendwie schnell beschlossen, ich mache da eine Studie draus. Weil wenn ich jetzt schon diesen Aufwand betreibe, mit 50 Frauen zu sprechen, dann möchte ich das auch gern publizieren, damit Unternehmen und interessierte Menschen auch was davon haben. Und dann habe ich eben zwischen 25 und 56-jährigen Frauen angefragt, ganz unterschiedliche Branchen. Also es waren Ingenieurinnen dabei, es waren eine Journalistin dabei, eine Steuerberaterin, eine Einzelhandelskauffrau, ich glaube eine Speditionskauffrau, so ein bisschen auch gemischt in den Branchen. Und es waren Frauen dabei, die eben Familie hatten und welche nicht. Und die habe ich ganz genau alle das Gleiche gefragt. Die einzige Frage, die ich gestellt habe, war, was müsste sein, damit du mit einem guten Gefühl eine Führungsposition einnehmen würdest? Und die Erkenntnisse, die halt aus den Interviews waren, die waren relativ einheitlich. Also man muss sagen, es gibt jetzt nicht so große Unterschiede zwischen Frauen mit und ohne Kindern, zwischen jungen und älteren Frauen, sondern relativ einheitlich. Zentrale Erkenntnis ist eigentlich, es geht ihnen immer um die Strukturen und um die Unternehmenskultur. Also das sind Dinge, die in ihrer Sicht wirklich verändert werden müssen, damit sie Lust haben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und so klassische Sachen wie gesellschaftliche Anerkennung, Statussymbole oder ein krass hohes Gehalt, das treibt nicht so an. Das Thema Einfluss nehmen und gestalten können ist ganz, ganz wichtig. Also in gewisser Weise eine Macht, wobei das Wort Macht ist ja eher negativ behaftet, aber Einfluss nehmen, gestalten können, etwas bewegen können im Unternehmen, das finden die Frauen, die ich befragt habe, unglaublich wichtig und gut. Wo sie Probleme haben, ist bei dem Thema Kompetenz. Da haben sie gesagt, das merkt man schon, dass man Frauen das oder ihnen auch nicht so die Kompetenz zuschreibt. Und das würden sie absolut voraussetzen, dass es also nicht mit ihrem Geschlecht zu tun hat, wenn sie die Führungsposition einnehmen. Da sind sie also ziemlich misstrauisch diesem Thema Kompetenz gegenüber. Da muss es wohl einiges Verletzungen auch geben.
Spannend, ja.
Genau, ja. Und solche Dinge wie vertrauensvolle Atmosphären, das Thema psychologische Sicherheit ist ein Riesenthema, ja. Kann ich sein? Wenn
Ja.
wir über Missgeschicke und Probleme offen reden, müssen wir immer Spielchen spielen. Also Machtspielchen, durchboxen müssen. Das sind so Sachen, wow, das ist nicht so ihrs, genau. So vom Leadership-Ansatz her haben sie ganz klar diesen Servant-Leadership-Ansatz präferiert. Ich sehe mich als Dienstleisterin meines Teams. Ich möchte befähigen, ich möchte Coach sein auf Augenhöhe. Das ist das Thema und das Thema Verantwortung teilen. Also ganz klar, entweder mit dem Team viel mehr beschließen, also auch das Thema Entscheidungsbefugnisse miteinander teilen oder das Thema ja, Top-Sharing oder Job-Sharing, wo sie auch sagen, ja, das erleichtert doch ungemein, wenn man nicht immer alles allein entscheiden muss, sondern wenn man sich die Verantwortung zu einer Entscheidung auch teilt. Also wenn man als Doppelspitze zum Beispiel führt, dabei war es ihnen dann egal, ob es zwei Frauen oder eine Frau und ein Mann ist. Das sind solche ganz elementaren Erkenntnisse. Ja. Und der ganzheitliche Lebensentwurf, der gelebt werden möchte, das war so das Wichtigste, die Klammer. Ne? Mein Leben besteht mehr nur als nur Karriere. Also hundertprozentige Aufopferung für den Job kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ich arbeite, schon, aber nicht, was das ganze Leben angeht. Ja, also.
Definitiv, da ist noch mehr, ne, als nur
Genau.
das, ja, definitiv. Also es hört sich so an, als ob den Frauen, mit denen du gesprochen hast, Authentizität sehr wichtig ist und Menschlichkeit, ne, und dass all das, was ja generell in Unternehmen als toxisch beschrieben wird, natürlich nicht erwünscht ist, ne, und da dürfen ja alle Unternehmen irgendwie auch ein bisschen dran schrauben, ein bisschen viel dran schrauben, dass diese toxischen Strukturen ja auch weniger werden. Das ist ja also auch für die Zukunft. Ich meine, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann kommen aus jüngeren Generationen, die möchten das ja auch nicht mitmachen, ne?
Nee, ganz genau. Also
Dann
die Generation, die nachrutscht, da sind ja auch die Männer ähnlich überzeugt. Also da kann man gar nicht mehr so sagen, da gibt es jetzt so klassisch die Frauen, die so wollen und die Männer, die das so wollen,
ja.
sondern auch die jüngeren Männer. Ich habe sehr viel auch mit denen über die Studie gesprochen, überhaupt mit Männern. Manche sagen, ja, das liegt mir gar nicht. Ich habe da ein bisschen ein anderes Bild von Karriere, kann man haben. Aber gerade so die jüngeren Männer, die vielleicht auch in ihren Familien gesehen haben, wie es ist, wenn der Vater nie da ist. Ja, wenn man eigentlich so vaterlos aufwächst, der zwar viel Geld nach Hause bringt, aber keine gemeinsame Zeit, keine Qualität in der Vater-Kind-Beziehung da ist, weil er ja nie da ist. Als abwesender Mensch kann ich nicht von Qualität sprechen in einer Beziehung. Und diese jüngeren Männer sagen, das möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht nur arbeiten, wenn ich eine Familie habe oder auch ein Hobby oder ein Ehrenamt, das gehört auch zu meinem Leben. Deshalb arbeite ich nicht schlechter. Aber es ist nicht das einzige Thema in meinem Leben. Und die Stimmen dieser Studie sehr zu. Und das kann man jetzt wieder übertragen. Ne? Die ganzen New Work-Ansätze, die wir haben, die werden natürlich sehr stark von Frauen und den Männern, die da auch zustimmen, halt befeuert. Und es passt gut zusammen, weil die Erkenntnisse aus meiner Studie zahlen sehr stark in den New Work-Ansatz ein.
Ja, es ist natürlich auch ein sehr, sehr menschlicher Ansatz mit sehr viel Sinn und Authentizität und Wertschätzung. Und da geht meiner Meinung nach die Reise hin. Also da werden wir uns, da können sich einige nur noch kurze Zeit verwehren. Das kommt, das wird sich
Ja,
durchsetzen,
das
definitiv.
glaube ich auch. Und es ist ja durch den Fachkräftemangel auch ganz klar, dass sich die Menschen aussuchen können, fast schon, wo sie arbeiten. Und wenn sie das Gefühl haben, ich werde hier nicht als Individuum und als Mensch mit Bedürfnissen wahrgenommen, sondern irgendwie nur so als Arbeitskraft, ja, als Human Resource, über den Begriff kann man gerne auch
Ja,
nochmal diskutieren.
das
Der
ist
ist ja
echt
irgendwie
krass,
auch
ne?
nicht mehr so passend. Ich bin
Nee.
nur eine Ressource, sondern ich möchte gesehen und wertgeschätzt werden. Und ich, natürlich bringe ich mein Potenzial gerne ein, aber es braucht diese Rahmendaten, dass ich es tue. Und ich habe Bedürfnisse und ich wünsche mir, dass das gesehen und verarbeitet wird im Unternehmen irgendwie.
Ja.
Und da haben die Unternehmen jetzt nicht mehr so die Chance, einfach ihren
Nee.
Stiefel durchzuziehen, weil sonst
Nee.
laufen ihnen die Leute halt auch davon.
Ja, definitiv. Interessant ist das, dass dieser Wechsel in etwas anderes hinein oft panisch betitelt wird als die Abkehr vom Wohlstand. Ne? Als ob der Wohlstand daran festgemacht werden kann, an diesen alten toxischen Strukturen. Das ist das, was mich so aufrüttelt irgendwie. Ne?
Ich
Aber gut.
weiß auch nicht, wo die Reise mit dem Wohlstand hingeht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weitergeht wie bisher. Also noch mehr Steigerung und Steigerung. Mit welchen Ressourcen? Da machen wir die
Ja,
Erde ja noch schneller kaputt.
ja,
Also dieses
ja.
Umdenken, in andere Technologien investieren. Und ich weiß nicht, inwieweit der Wohlstand weiter zunimmt oder ob er dann irgendwann mal in ein gewisses Level ist, wo wir vielleicht auch weniger haben.
Ja.
Die Frage ist nur, macht das unglücklicher?
Ja.
Wenn ich mir das große, dicke Auto, was mir vor 10 oder 20 Jahren noch wichtig war, jetzt nicht mehr leisten kann, ich dafür aber Zug fahre und es vielleicht irgendwie plötzlich auch anders wertschätze, vielleicht ist das große, dicke Auto dann gar nicht mehr so wichtig.
Ja, genau. Du bist auch Trainerin für Female Leadership und Empowerment. Das passt ja wunderbar zusammen, ne? Die Diversity, die natürlich insbesondere sich auch an die Frauen richtet, die ja zum Teil nicht berücksichtigt wurden, zum Teil untergegangen sind, auch gar nicht so mitgezogen wurden, mitgenommen wurden von den Unternehmen. Ich meine, das greift ja unglaublich gut zusammen, ne? Dieses Diversity und Female Empowerment. Was siehst du da bei den Frauen? Wo kannst du denen am meisten helfen?
Ich glaube einfach beim Ermutigen, sich diese Dinge wie Führung oder eine verantwortungsvolle Position, es kann ja erstmal ein Zwischenschritt sein, eine Projektleitung. Es muss ja vielleicht noch nicht direkt eine Team- oder Abteilungsleitung sein, wenn man noch unsicher ist, aber einfach eine Projektleitung oder im Ehrenamt sich auszuprobieren. Das ist auch eine krasse Nummer, weil du kannst ja nicht Kraft deines Amtes führen, sondern du musst immer hoffen, dass alle freiwillig mitmachen. Also da brauchst du auch Geschick, aber da kann man sich ja mal ausprobieren. Und ich glaube, diese Ermutigung, bitte, liebe Frauen, zieht da nicht zurück, überlasst das Feld nicht einfach anderen, möglicherweise auch Menschen, die das so als Status sehen, oh, ich will führen und es ist ja wichtig für mich, um es auf der Visitenkarte zu haben. Sondern lasst uns da uns beteiligen an der wirtschaftlichen Entwicklung. Lasst uns da auch an die Tische sitzen, weil die treffen Entscheidungen, die auf unser Leben nachher zurückfallen. Auch in der Politik, da werden Entscheidungen getroffen. Wenn wir da nicht mitmachen, dann müssen wir das nachher hinnehmen. Also ich versuche immer mit dieser Ohnmacht und der Macht, die für mich positiv ist, auch ein bisschen zu überzeugen, sagen, wenn du ohnmächtig bist, dann kannst du nichts machen. Du kannst nichts ändern. Du wirst verändert. Du kannst dich zwar beschweren, aber eventuell hört dir niemand zu. Wenn du dich aber in die Position bewegst, ich gestalte mit, dann fühlst du dich A, und das ist ja auch ein bisschen so dein Ding, ne? Dieses frei und erfüllt und hoffentlich glücklich. Wenn du das aber nicht machst, dann kannst du immer nur am Spielfeldrand sitzen und zugucken. Und da versuche ich eben zu sagen, lass uns doch mitmachen. Je mehr wir sind, desto einfacher wird es. Wir teilen uns diese Bürde. Eine allein reicht nicht und wir müssen es ja auch nicht für immer machen. Das wird ja manchmal auch noch diskutiert, ne? Die ganzen Politikerinnen, die jetzt ihren Rücktritt erklärt haben, weil sie sagen, es reicht. Das wird ja als Schwäche dargestellt. Ich empfinde es als Stärke. Man kann ja auch mal 5 oder 10 Jahre gestalten und dann darf man wieder Luft holen und Energie schnappen. Dann können andere ran. So kann man es aussehen. Also dieses Ermutigen, bitte, bitte, lasst uns miteinander gestalten, sonst stehen wir wirklich abgehängt da.
Ja, das finde ich auch total wichtig, das Potenzial zu sehen, was man wirklich gestalten kann. Und ich glaube, dass Frauen da irgendwo noch viel zu klein sehen, was wirklich möglich ist, welcher Gestaltungsrahmen möglich ist. Und was ich so häufig sehe, ist auch, dass die Auseinandersetzung, du hast eben Macht und Ohnmacht genannt, mit Macht einfach eine Hürde ist. So, oh, ne, Macht, du hattest das auch vorher schon mal gesagt, Macht ist so negativ besetzt. Und gerade die Auseinandersetzung mit Macht erlaubt es uns ja auch in, ja, uns wohlzufühlen mit Positionen, in denen wir extrem gestalten können.
Absolut, ja.
Und ich finde, dass das mehr werden darf. Mit Macht gut und Berührungsängste frei umzugehen. Oder das auch gar nicht als so ein Riesending zu sehen, wow, weil man muss sich dafür committen oder man muss dafür eine Entscheidung treffen. Ja, ich will Macht haben. Tatsächlich muss man das so aussprechen oder irgendwie sich verinnerlichen, um dann auch ja das ausfüllen zu können, diese machtvollen Positionen.
Ja.
Ja. Also wer mit Macht zu tun hat, muss sich dessen bewusst sein, dass da Macht ist und dass diese Auseinandersetzung wichtig ist damit. Davon darf man nicht zurückschrecken.
Das stimmt, ja. Also tatsächlich sollte man das vorab mal mit sich klären, was das jetzt bedeutet, wenn ich diese Verantwortung habe. Ich gucke ja dann immer gern zu den Frauen, die eben schon eine gewisse Macht haben. Also wenn wir jetzt unsere Außenministerin mal anschauen, die kann man mögen oder auch nicht, aber ich finde, sie macht es sehr interessant. Also sie hat ja ihre Macht ergriffen, also sie stellt sich der Verantwortung. Was bedeutet, sie macht auch mal was falsch. Passiert halt, ne? Dann guckt sie ja, wie sie damit umgeht. Aber was ich zum Beispiel klasse finde, sie kann halt jetzt den entsprechenden Politikern auch mal die Meinung sagen. Das kann ich nicht. Ich kann zwar Leserbriefe schreiben oder bei LinkedIn irgendwas kommentieren und schrecklich über die ärgern, aber sie kann in diesen Gesprächen auch mal sagen, nein, ich trinke keinen Wodka mit dir zum Beispiel. Ja? Und das finde ich sehr toll. Also dieses Auftreten auch zu haben und gleichzeitig, wenn man sie sich anschaut, sie hat ein großes Netzwerk, sie hat ganz viele Gruppierung um sich rum. Also wenn sie Entscheidungen trifft, glaube ich, dass sie ganz viele Menschen fragt, mit einbezieht. Scheint mir, als macht sie viel in Co-Creation mit Netzwerkpartnerinnen, mit irgendwelchen NGOs, die wichtig sind, mit Beraterinnen, die sie zu Rate zieht. Sie entscheidet meiner Meinung nach nicht ganz allein. Also die endgültige Entscheidung trifft sie schon, aber sie bereitet es miteinander vor. Und das finde ich ja auch einen tollen Aspekt. Ich kann ja meine Macht teilen. Ich kann mit Ich sage immer so gern, ohne Power kein Empowerment.
Ja.
Also sie kann natürlich die anderen auch empowern, eben ihre Meinung zu äußern und mitzugestalten. Und ich finde, das tut sie. Und das, da gucke ich immer ganz gern hin. Ihre politischen Entscheidungen ist das eine und das andere, aber wie macht sie es? Das finde ich spannend. Und das gefällt mir. Also so kann man doch als Frau Macht nutzen.
Ja, definitiv. Das, ne, die in einer Gruppe zu sein oder in einer andere Menschen zu haben, die einen auch unterstützen. Das macht man ja nicht alleine.
Genau, oder die Frauen dann auch, die anderen Frauen auch in gute Positionen dann entsprechend zu heben und sagen, hier, du hast da ein kluges Weltbild, ich möchte dir die und die Position geben. Das kann man im Unternehmen ja auch, ne, dass man die dann nachzieht und die auch fördert und unterstützt, finde ich.
Was fehlt deiner Meinung nach Frauennetzwerken? Weil es gibt ja sehr viele. Du hattest es auch eingangs gesagt, ne? Es gibt ja sehr, sehr viele Frauennetzwerke. Was fehlt denen? Oder braucht es mehr? Oder was ist mit den Frauennetzwerken los?
Es gibt sehr viele. Und ich finde, die machen auch alle einen ganz guten Job, indem sie sich verbinden, indem sie Räume finden, um zu sprechen, indem sie sich auch von außen mal Input holen und das wieder diskutieren. Mir fehlt nur manchmal, wenn ich so drauf gucke, so das Ziel. Für was gibt's euch? Also einfach nur zum Reden oder wollt ihr aus diesem Netzwerk heraus auch Nachwuchstalente generieren? Wollt ihr aus dem Netzwerk heraus Frauen pushen, die dann Führungspositionen übernehmen? Und da gibt's manchmal keine Antworten drauf.
Stimmt. Ja, das ist dann nur so ein Netzwerk. Ja, wir treffen uns. Wir kennen uns. Und, genau. Ne, und das war's dann. Und dann geht es irgendwie nicht weiter.
Und was wollt ihr bezwecken? Ja, dass man uns sieht. Okay, aber allein vom Sehen, glaube ich, hilft es nichts. Also ich glaube auch, dass viele Männer im Management es gut finden, dass es diese Netzwerke gibt, aber da so einen gewissen Druck aufbauen und sagen, hey, uns gibt's nicht nur zum Spaß, sondern wir wollen aus unseren Reihen auch Menschen, Frauen empowern, ermutigen, dass die jetzt die nächsten Führungspositionen übernehmen. Und ich glaube, diese Kommunikation fehlt manchmal. Also ein bisschen Druck aufbauen. Wir sind da, aber nicht nur zum Spaß, sondern wir haben Pläne und das in den Gesprächen, ich frage schon oft, wenn ich in so Netzwerken eingeladen werde, mal einen Vortrag zu halten oder einen Workshop zu geben, was ist denn jetzt euer Zweck, euer Wozu, was ist euer Ziel? Und da merke ich, hapert es manchmal mit den konkreten Antworten.
Ja, spannend. Vor kurzem hatte ich mit einem Kollegen gesprochen, der hatte mich gefragt, du sag mal, du arbeitest doch hauptsächlich mit CEOs und Geschäftsführern, machst du auch Vorbereitung auf Assessment Center? Da habe ich gesagt, nee, das mache ich gar nicht, gehört gar nicht so in meinen Kompetenzbereich. Und da ist mir irgendwie klar geworden, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die in C-Level-Position sind, gar nicht über Assessment Center gehen. Die werden ganz anders eingesetzt, ja. Und da gibt's diesen schönen Spruch, Frauen sind overeducated und undersponsored. Und ich glaube, das trifft so den Nagel auf den Kopf, dass irgendwann ab einem bestimmten Level kannst du so toll sein, wie du willst, so gut ausgebildet sein, wie du willst. Da braucht es einfach ein Entry.
Ja.
Ja? Oder ein Sponsor, also dass jemand eine Tür öffnet und sagt, komm, ne?
So wie es normalerweise läuft, wenn C-Level-Positionen besetzt. Du sagst es. Es wundert mich auch. Genau da gibt es keine Assessment Center mehr. Da besetzt man die Stellen, weil jemand in einem anderen Unternehmen offensichtlich oder angeblich schon gut war oder weil man ihn kennt, von Netzwerken oder vom Golfspielen oder vom Tennisplatz. Wie auch, so passiert es immer noch. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt müssen Frauen Tennis spielen lernen und Golf spielen gehen. Ob das dann nachher der Hebel ist, weiß ich nicht. Ich hätte keinen Spaß dran, ehrlicherweise. Ich müsste über meinen Schatten springen. Aber ja, so läuft es, glaube ich, immer noch. Ich weiß auch nicht, warum man da diese Assessment Center außen vor lässt. Aber bei der Auszubildendenauswahl, da macht man tagelang rum. Das erschließt sich mir manchmal nicht. Da, wo es am wenigsten Geld kostet, wenn man sich mal vertut, da macht man so ein Riesending. Und da oben, wo es dann echt teuer wird, wenn man sich aus Versehen mal daneben greift, da wählt man nicht gescheit aus. Also verstehe ich.
Ja,
ich
das, sind das ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Oder manchmal sind es Investoren, die jemanden kennen, die jemanden reinsetzen, ne? Oder einfach Absprachen untereinander. Also ja, definitiv. Lilian, was ist so ganz stark in deinem Herzen? Was ist so eine Message, die du gerne weitergeben möchtest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also ich wünsche mir ganz arg von der oberen Management-Ebene oft, dass sie einfach Frauen nicht unterschätzen, was das Thema Kompetenz, Führungsstärke, Entscheidungsstärke angeht. Dass sie einfach, wie du sagst, wenn so Positionen, dass man gar nicht an Frauen denkt, dass es da in der zweiten Ebene vielleicht zwei, drei ganz tolle gibt, aber irgendwie fallen die einem gar nicht ein, weil man diese Glaubenssätze immer noch im Kopf hat. Nee, also kompetent für eine C-Level-Position oder ein Vorstand, ein Geschäftsführer ist sie nicht. Sondern dass man die Augen öffnet und auch mal drauf guckt, was machen die denn so? Mhm. Was hat die denn so erreicht in den letzten Jahren? Ja, das wünsche ich mir von der ersten. Ich kann niemanden zwingen, die Augen zu öffnen. Also das muss dann auch passieren. Und von Seiten der Frauen wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Pressure. Das hört sich jetzt blöd an, so nach dem Motto, noch mehr. Aber ich denke immer an das Frauenwahlrecht. Damals 1911, später, ich weiß gar nicht mehr, 11 war es, glaube ich. Das haben nicht die Männer den Frauen erteilt. Das muss man einfach sagen. Die Frauen sind auf die Straße und haben geschimpft und protestiert und verhandelt. Und ja, es ist blöd, ich weiß, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Druck aufbauen und nicht hoffen, dass das von allein und dass die schon nett sind zu uns, sondern dass wir trotzdem feminin bleiben. Ich mag dieses ganz Radikale an Frauen auch nicht so gerne, muss ich sagen. Aber manchmal braucht es auch, in diese Bandbreite der Emotionen, in die Radikalität zu gehen, um wütend zu sein. Und dann kann man ja auch wieder zurück in seine Weiblichkeit, in das Feminine und Sanfte. Aber ich glaube, um den Druck aufzubauen, braucht es ein bisschen mehr Radikalität und ein bisschen mehr laute Stimme und ein bisschen mehr Kraft noch.
Also rausgehen und sich das holen, was einem zusteht. Ne?
Richtig,
ja. Lilian, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir.
Ganz, ganz toll. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ich freue mich, mit dir weiterhin in Kontakt zu sein. Ich freue mich, dich zu kennen.
Vielen Dank. Und ich freue mich auch, dass ich mein Buch gerade schreiben kann, Frau kein Chef. Und da geht es auch um das Thema der Ermutigung. Ja, so, also wenn jetzt eine Frau da ist, die sagt, ich bin noch so am und was kommt da auf mich zu, ne, dass man dann in dieses Buch greift, wie so ein kleines 1:1 Handbuch nimmt und sagt, so, und das hilft mir jetzt und jetzt mache ich es endlich. Und ich freue mich drauf, das kommt im Spätsommer raus beim Gabal Verlag und macht mir riesen Spaß, da noch so die letzten Sätze im Manuskript zu schreiben, weil das ist einfach so für mich so ein Anliegen. Wir brauchen noch mehr Frauen,
Ja.
die rausgehen. Ja. Vielen
Sag
Dank,
mal,
Simona, dass ich
ja,
hier
sag noch
sein
mal den
durfte.
Titel, Lilian. Schreibe ich mir auf.
Frau kann Chef.
Frau kann, ja, ein fantastischer Titel.
Der wird ganz bewusst mit ungegendert und so, ne,
Ja.
dass man also da wirklich auch nochmal provokant ein bisschen raus kann damit.
Super, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich jetzt schon drauf, das Buch zu lesen. Kommt auf meine Liste. Ganz
Danke
toll.
dir.
Auch dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg, Lilian.
Vielen Dank,
Und
Simona.
danke, dass du hier bist und deine Expertise mit uns teilst. Dankeschön.
Danke auch.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.